ist auf einem Stück Kuchen oder ich begehre Kuchen und dann esse ich ein Stück Kuchen und dann esse ich zwei Stücke Kuchen und dann ist der Bauch voll und dann kommt und dann schläge ich dieses Haben-Wollen um in Abwehr. Dann finde ich das eklig. Das dritte Stück Kuchen kriege ich dann schon nicht mehr rein. Dann ist das Abwehr. Dann muss ich wieder was anderes machen, was angenehm ist. Nämlich, ich muss einen langen Spaziergang machen oder ein bisschen mich bewegen oder ein bisschen im Garten arbeiten. Dann ist das, oder einen Schnaps trinken oder so, dann ist das das Angenehme, was einfach hilft, den Kuchen zu verdauen. Und dann habe ich drei Schnaps getrunken, dann kippt das wieder mit dem Schnaps. Ja, dann wird das mit dem Schnaps unangenehm. Dann muss ich mich hinlegen, dann ist das angenehm. Verstehst du? So ist das. Und dann hast du dich irgendwann ausgepennt, hast eine dicke Rübe, wirst du morgens wach, dann merkst du, das ist unangenehm, beweg dich mal wieder ein bisschen, geh mal ein bisschen laufen oder so, dann ist das angenehm, dann bist du irgendwie 10 Kilometer gejoggt, bist du da wieder erschöpft, ist das wieder unangenehm, weißt du, so, diese Dynamik ist damit gemeint, das ist damit gemeint, das machen wir wirklich ständig. So leben Wesen von diesem Durst nach Existenz getrieben, das Angenehme suchend und das Unangenehme vermeiden wollend. So leben Wesen. Und wenn wir uns samsarisieren, ist, dass wir auf unbewusste Weise das Leben von diesen Motoren und Motiven begründet einfach ableben, ohne jemals ernsthaft drüber nachzudenken, was zu ändern, ohne das zu merken. Sagt mir, wie viele Leute kennt ihr, die so leben? Wie viele Leute kennt ihr, die anders leben? Und was heißt anders zu leben? Und da fängt es dann an, weil man spricht dann von Nirvanisieren, von Nirvana spricht man von dem sogenannten schöpferischen Geist, der zur Voraussetzung hat, dass wir diese Dynamiken mitkriegen und selber auch gestalten können und eingreifen können. Wir haben einen Trieb, wir haben einen Daseinsdurst und wir wollen das Angenehme greifen. Und dann kommt die Achtsamkeit, die diesem Bedürfnis Raum gibt und die das Bedürfnis merkt und irgendwie merkt, nach 5 Minuten ist das Bedürfnis aber wieder weg. Und wo wir dann die Freiheit haben, zu greifen oder nicht zu greifen. Da entsteht Freiheit. Das ist die einzige wirkliche Freiheit, die es gibt. Das ist die Freiheit von dem Reagieren müssen auf unsere eigenen Impulse, da einzusetzen und zu sagen, esse ich jetzt den Kuchen? Ich warte mal 10 Minuten. Und nach 10 Minuten magst du den gar nicht mehr. Und dann lässt du das. Oder du isst ihn. Aber du hast die Wahl. Die hattest du vorher nicht. Vorher, mit dem reaktiven Geist, haben wir keine Wahl. Wir machen das einfach. Das geht einfach, die Prozesse gehen viel zu schnell. Wir kriegen das gar nicht mit. Das ist automatisch. Weißt du, wie viel bei uns ist auf Automatik? Wenn ihr Autofahren, klassisches Beispiel, ja, ihr fahrt von Bonn nach Düsseldorf und dabei seid ihr am Erzählen und ihr stellt den Navi ein und ihr tuscht euch noch die Augen und ihr esst ein Stüllchen. Alles das machen wir parallel. Das sind alles hochkomplexe Angelegenheiten. Autofahren an sich, ja, du bist ja hellwach dabei. Ist ja nicht so, dass du im richtigen Moment bremst oder überholst oder die Spur wechselst. Und dann kommst du irgendwann hier an und du kannst echt nicht mehr sagen, welche Autobahn du benutzt hast. Du weißt gar nicht mehr, wie du hingekommen bist. Das passiert ständig, dass wir Sachen automatisch, dass wir schwierige und komplexe Sachen automatisch tun. Also wenn wir sie einmal gelernt haben. Fahrradfahren verlernst du nie wieder. Bin jetzt neulich 3 Jahre nicht Auto gefahren. Ich setze mich in eine Kiste, als hätte ich es gestern das letzte Mal getan. Das war irgendwie genauso mühelos wie eh und je. Ich hatte echt einen Moment Zweifel, wo ich dachte, oje, ich kam nur gerade frisch aus Indien und hatte ein bisschen Mühe mit dem Rechts-Links-Verkehr, aber das war auch alles. Ja, so, welche Straßenseite ist jetzt die richtige? Aber das geht so mühelos. Wenn ihr irgendeinen Job macht, den ihr gut könnt, deine Telefonate, Sachen planen, Sachen konstruieren, die du lange gemacht hast, das machst du auf Automatik. Ich kann auf Automatik gestellt Yoga unterrichten, kein Problem. lass mich mal einen schlechten Tag haben. Das kriegt ihr gar nicht. Also ihr kriegt es dann zwar mit, aber es ist trotzdem eine Stunde. Es ist trotzdem immer noch eine gute Yogastunde. Und ich komme nachher raus und weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da unterrichtet habe. Kann sein, dass ich heute Abend gar nicht mehr weiß, was ich hier erzählt habe. Das heißt, wir haben ein unglaublich komplexes Bewusstsein, aber wir merken es nicht. Und wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, dass wir das nicht merken. Ne? Dann, ja, ist soweit okay? Sonst immer Einwände werden nach Möglichkeit eingearbeitet. Mhm. Zu dem kommen wir noch. Es gibt einen schönen Schöpfungsmythos, bevor ich hier weitergehe und zu weit bin. Es gibt eine Schöpfungsgeschichte, die der Buddha erzählt hat. Und das war auch so ein bisschen so eine Persiflage auf diese Überheblichkeit des Brahmanentums. Ja, die sind ja bis heute, also Brahmanen sind ja die großen Text- und Schriftgelehrten und die haben ja auch ein paar tausend Jahre darauf geachtet, dass der Rest dumm bleibt. Und die Brahmanen waren die einzigen, die einen Zugang zu den Göttern hatten und jeder Bauer musste, wenn er für die Fruchtbarkeit seiner Felder und seiner Kuh beten wollte, musste er zum Brahmanen eine Opfergabe bringen, damit der Brahmane den Göttern eine Opfergabe brachte, damit das Feld und die Kuh und die Frau des Bauern fruchtbar waren. Das heißt, der Bauer hatte selbst keinen Zugang zum Gott. Das hatten die Brahmanen. Und diese Funktion haben die gehütet. Ja, die haben, das hat die unglaublich machtvoll gemacht, bis zum heutigen Moment. Und der Buddha wurde in einer Zeit geboren, das war auch ein bisschen so zeitgeschichtlich. Der ist ja so 500 Jahre vor Christus ungefähr, nee, nicht ungefähr, ziemlich genau, wo sich das durch die Upanishaden änderte. Ja, dann kamen die Upanishaden mit diesen, okay, es gibt ein kosmisches Gesetz und es gibt in uns einen Kern, der ist auch göttlicher, kosmischer Natur. Und wie kriegen wir das hin, dieses Innere, dieses Atman, diesen kosmischen Kern mit dem großen Brahman zu vereinigen? Und so entwickelten sich die yogischen Kulte. Ja, dann haben die asketischen Kulte, dann haben die versucht, den Körper zu überwinden mit Askese und so. Hat Buddha auch, und der hat 7 Jahre lang, der war sehr trainiert in Entsagung. Unglaublich, der war richtig, der hatte eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Das ist dem auch unter dem Bodhibaum sehr zugute gekommen. Und von daher war der so ein bisschen vom Zeitgeist, ist er da in diesen Zeitgeist mitgeschwebt, wo überhaupt so diese yogischen Geschichten, das gab es vorher nicht, es gab nur diese Brahmanen. Und so ein bisschen auf diese Brahmanen zählte auch so ein bisschen die Überheblichkeit. Also es gibt am Ende eines, es gilt die Legende, dass am Ende eines Weltsystems nur die geistig geschaffenen und aus sich selbst heraus leuchtenden Wesen überlebten. Und sie überlebten äonenlang und nährten sich nur vom Sekt des reinen Segens, vom Nektar des reinen Segens, des lichthaften Segens für Äonen. Und die haben dann immer so diese Zeitrechnung, also ein Äon ist eine Zeiteinheit, die ein Kind braucht, um mit einem Kaffeelöffel den Ozean leer zu schöpfen. Also es sind immer ein Äon ist immer eine unendlich lange Zeit. Also sie verbrachten sehr, sehr lange so. Und dann wurde ihnen auch langsam so ein bisschen langweilig, nur vom Segen und nur aus sich selbst heraus leuchtend. Ja, nicht so viel los im erwachten Zustand. Und dann sahen sie, wie in der tiefen Schwärze auf den dunklen Meeren sich ein Schaum bildete, wie Sahne von gekochter Milch. Das war ein Schaum, aus dem heraus sich die Erde formierte. Und einer der Götter wurde neugierig und steckte den Finger in diese Sahne und schleckte den Finger ab und, lecker. Und so entstand Tana, der Durst. So entstand Tana. Und dann machten die anderen Götter es ihm gleich und alle schleckten und fanden das fein. Und so ging das wieder ein paar Äonen weiter und sie schleckten immer wieder diese Sahne. Und im Laufe der Zeit verlierten durch diesen vielen Sahne, ich meine, das war schon damals die Laktoseintoleranz, die Sahne verkrustete sich dann zur Erde und wurde zur Welt. Und durch die vielen Sahne verloren dann einfach auch die Götter ihren leuchtenden Körper und werden einfach gröber und grobstofflicher und wurden dann eben Wesen auf dieser Welt, die dann auch nicht mehr ganz so zuckrig süß war. Und als die Götter ihre Leuchtkraft verloren hatten, weil sie einfach so viel von der Sahne schleckten, musste etwas anderes her und Sonne und Mond entstand. Und so schlecken dann die Götter, und das sind wir. Wir wissen das nur nicht mehr, dass wir eigentlich leuchten, weil wir haben zu viel Sahne genascht und wir sind zu hungrig nach den Ereignissen dieser Welt. So schlecken wir bis heute an den Krusten von Samsara. Ist süß, ne? Schöne Geschichte. Ja, die fand ich auch irgendwie. Ja, this is really very Indian. Nee, Tana ist das. Ich habe bis jetzt nur, was du wirklich auf dem Bild, alles habe ich im Moment aus der Mitte heraus entfaltet. Schwein ist die grundsätzliche Dummheit, das Nicht-Merken. Und Achtsamkeit und Bildung ist das beste Werkzeug gegen die Dummheit. Und aus der Dummheit entstammt als Symbol für die Gier, für das Habenwollen die Schlange und als Symbol für den Hass und die Abwehr der Hahn. Weiter sind wir noch gar nicht gekommen.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Im Philosophieunterricht, ich weiß, geht jetzt ein ganz Eckisch zurück. Wir hatten früher so eine Geschichte gelesen, ich glaube, das war Sokrates vom Glücklichsein des Schweins. Da ging das eher in die Richtung, weil das Schwein ja, wie gesagt, nicht sehr super intelligent ist und er nach einem einfachen Instinkten handelt, dass diese Wesen daher glücklicher seien.
Erlaubst du, dass ich die Frage nicht beantworte, sondern einfach so als anderen Kulturraum im Moment stehen lasse?
Ist also, hat damit überhaupt nichts zu tun.
Nee.
Bei uns gibt es ja auch das Glücksschwein. Das passt ja auch nicht dazu.
Ja, das passt einfach nicht. Nimm es einfach mal als Symbol in diesem Kontext. Sonst denkst du dir einfach einen Stau ins Hirn. Ja? In dem zweiten Kreis, kommen wir mal einen Kreis weiter, kommt es relativ. Der ist relativ schlicht. Da habt ihr auf der linken Seite die heilsamen Tätigkeiten und die heilsamen Qualitäten, die in den Aufstieg der höheren Bereiche führt. Und ihr habt auf der rechten Seite die unheilsamen Fähigkeiten und den unheilsamen Umgang mit dir und der Welt. Entschuldigung. Und das ist immer die Frage, wo wir auch die Wahl haben, wie reagieren wir und wie gehen wir um mit diesen, das Angenehme haben wollen und das Unangenehme loswerden wollen. Wie verhalten wir uns und was machen wir daraus? Und das bestimmt auch karmisch, wie es mit uns weitergeht. Kommen wir in die unteren Bereiche, zu den Hungergeister, Tieren und Höllenwesen, oder kommen wir in die oberen Bereiche, in den menschlichen Bereich? In den Asuras, den Götter oder in den neidischen Götterbereich. Und ich habe mal ein bisschen zusammengeschrieben. Im besten Falle sind die Motive heilsamen Handelns immer auf das Erlöschen von unseren selbstbezogenen Leidenschaften ausgerichtet. Und sie sind auf die vollkommene Entfaltung unserer schöpferischen Kräfte von Herz und Geist orientiert. Das ist im besten Falle die heilsamen Qualitäten. Und ein paar Eigenschaften heilsamer Qualitäten. Heilsame Qualitäten sind förderlich und tauglich. Sie sind geschickt, intelligent, gekonnt und weise. Sie sind gelassen, kreativ und schöpferisch. Heilsame Tugenden oder Emotionen sind Emotionen und Zustände von Freundlichkeit oder Glücklichsein. Es sind Zustände von gesammelt oder versammelt sein, dass wir Energie haben, dass wir großzügig sind, dass wir gesund sind, dass wir Anteil nehmen können, dass wir fähig sind zur Konzentration, dass wir hoffnungsvoll sind, wohlwollend, zufrieden, warmherzig, verständnisvoll, geduldig, fokussiert. Dass wir tolerant sind, sanft, verbindend, klar, interessiert und offen. Einfach mal so als Beispiele, um ein paar Beispiele zu geben. Und dann fiel mir natürlich auf, okay, Konzentration an sich ist eine heilsame Fähigkeit. Natürlich kann ich mich auf unheilsame Sachen konzentrieren. Ne? Ich kann sehr detailliert einen Raubüberfall planen. Aber dann ist das die Absicht, das ist die Motivation, das ist was anderes. Die Tatsache, dass ich mich konzentrieren kann, ist erstmal eine heilsame Qualität. Worauf ich die Konzentration dann richte, ist dann wieder was anderes. Und nur um euch einfach mal so eine Idee von diesem zweiten Rat zu geben, die unheilsamen Qualitäten sind Qualitäten oder sind Eigenschaften wie einfach ungeschickt sein. Das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Das kann sich auf handwerkliche Sachen beziehen, aber man kann auch ungeschickt sein im Umgang mit anderen Menschen. Man kann ungeschickt sein mit seinen Freunden, im Verhalten mit seiner Familie, also in Begegnungen, mit sozialen Kontakten. Man kann auf vielen Ebenen einfach, ja, ungeschickt. Dummheit ist eine unheilsame Qualität und meint immer erstmal einen Mangel an Bildung und grundsätzlich für einen spirituellen Weg, ich kriege nicht mit, was passiert. Weil wann immer ich das nicht mitkriege, habe ich keine Einsicht und ich habe keine Möglichkeit, das zu ändern. Und deswegen ist das immer wieder so die Grundlage. Verstehst du? Ich merke nicht, wie ich ticke und dann, damit ist alles okay. Und dann spule ich auf automatisch und dann habe ich diesen reaktiven Geist. Dann samsarisiere ich. Dann lebe ich mein Leben ab. Also immer wieder, immer wieder. Untauglichkeit, Unstrukturiertheit, eng sein, dogmatisch sein, geizig sein, mich abgetrennt fühlen, verwirrt sein, neidisch sein, arrogant sein, Menschen manipulieren, gierig sein, unfreundlich sein, nicht Anteil nehmen oder teilnahmlos sein, eifersüchtig, misstrauisch, verbittert, feindselig, zornig, ungehalten, planlos, intolerant, gewalttätig, verletzend, egozentrisch, desinteressiert oder einfach zu. Ich bin dicht. Das sind unheilsame Qualitäten. Ne? Nur, dass ihr mal so eine Vorstellung gibt, worum es geht, worum es immer wieder geht, was wir zur Entfaltung, weil eine schöne, ich konnte auch mit dem Begriff Erwachen nie so richtig was anfangen, fand den irgendwie ein bisschen unplastisch und dachte, was hat das mit mir zu tun? Und dann kam dann Silvia Wetzel mal um die Ecke und sagte, hatte die auch irgendwo her, und sagte, Erwachen ist es, wenn wir alle Fähigkeiten zur Entfaltung bringen und alle unsere Hindernisse überwinden. Hups, dachte ich. Das ist ja mal was. Da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Und da weiß ich ja, wo es lang geht. Und da weiß ich auch, wie lange der Weg noch ist. Das war sehr konkret. Damit konnte ich gut was anfangen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Die Buddhisten sind total pragmatisch. Die geben dir irgendwann so 2, 3 Sätze an die Hand. Denkst du, oh hoppla, wo du auch immer merkst, wo du stehst. Und das ist bei den Indern oft, bleibt das so numinos. Ne? Das hat dann so eine...
Ne? Obwohl Patanjali ist da ja auch durchaus relativ klar.
Ja. 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 Der war ein paar Jahrhunderte nach Buddha. Wann war der? 700 oder sowas, ne?
Plus. War eigentlich, man weiß es nicht so genau.
Ja, so Pi mal Daumen.
500 vor Christus oder 200 vor Christus. Also
vor?
Ja.
Schon? Sure? Okay.
Aber da man nie so 100%
ja.
weiß, hängt es wahrscheinlich davon
ab,
in welcher Quelle man ist. Also das ist
ja. So, ja. Das ist ja auch alles gar nicht so genau bestätigt. Nee, man weiß es nicht so genau. Auch ob der überhaupt gelebt hat oder wie oder was, ist ja auch alles noch relativ undefiniert. Ja, und darum geht es einfach in der zweiten Speiche. Wie gehen wir um mit der Dummheit, dem Nichtmerken, dem... der daraus entstehenden, das haben wollen und das loswerden wollen. Wie viel könnt ihr noch aufnehmen? Ja? Geht? Geht noch. Okay, dann kommen wir zu diesem Breiten. Was ich früher immer als das Wesentlichste fand, mittlerweile nicht mehr so sehr. Dieser breite Kranz mit den 6 Speichen, das sind eigentlich Psychogramme oder Beschreibung von Lebensstilen. Eigentlich sind das verschiedene Arten, wie wir mit dem Durst, mit Schwein, Schlange und Hahn umgehen, auch gemäß der Situation und des Umfeldes, in das wir geboren sind. Und man kann ganz grob sagen, die oberen, also seht es jetzt mal als Uhr, man kann ganz grob sagen, dass so die obere Hälfte, die oberen drei, das ist so die Oberwelt, das sind die Intellektuellen, das sind die Industrienationen, das sind die reichen Länder. Ja, da ist ja, die ist gerade durch einen Kampf verdeckt, da kommen wir gleich zu. Die machen da was. Also eigentlich gehörte da eine hin, aber die sind beschäftigt miteinander. Und die untere Hälfte des Rades, das ist eher, das sind eher die, die haben was mit Unbildung zu tun, Unwissenheit und schlicht und ergreifend auch echt dritte Welt. Also armes Ambiente, arme Gegenden, wenig Bildung, wenig Bewusstsein. Ich finde das immer sehr spannend, wenn ich die Kailash-Tour mache und ich mache das samsarische Rad auf der Trekkingtour nach Simikot. Das ist ein sehr abgelegenen Teil, das ist der abgelegenste Teil in Nepal. Nordwest-Nepal kommst du nur mit dem Flugzeug hin, also ändert sich auch gerade. Aber das war highest remoted area, immer. Es war auch stark Maoistengebiet, da brannte auch der Bürgerkrieg, da bin ich immer durch. Und dann war ich dann mit den Gästen so im samsarischen Rad ungefähr an diesem Punkt von diesen Speichen. Und dann wurde das sehr plastisch, wenn dann natürlich diese verdreckten, süßen Kinder kommen und dich anbetteln. Ja? Pen, 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 pen. Stift, 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 Stift. Die können mit einem Stift gar nichts anfangen, weil dann fehlt denen das Papier. Und dann fällt der Stift einmal in den Dreck und dann war es das mit dem Kuli. Abgesehen davon kommst du an Kulis noch am ehesten da oben an. Sie brauchen gar keinen Stift, aber sie konnten ihrer Gier keinen Ausdruck geben. Ne? Sie hatten auch nicht die Bildung, um sich zu überlegen, wie komme ich jetzt an das Geld dieser Touristengruppe dran. Ja? Kann man ja Strategien, ist ja nicht so, dass wir nicht gebefreudig sind. Wir sind ja, ich meine, wer von euch hat kein indisches Patenkind? Sagen wir es mal so, ist ja mittlerweile fast eher eine Ausnahme oder fördert nicht irgendwas mal bei Not für die Welt oder bei den Grünhelmen oder. Wir Deutschen sind ja gerade auch im Mittelstand, sind ja ein hochspendenwilliges Volk. Das hat ja eine richtige Kultur. Das merke ich ja immer wieder auch in Asien, dass die Leute auch gerne spenden wollen und nach Spendenprojekten fragen. Aber die Kinder, die haben sich so ungeschickt angestellt, ja, und wenn wir nichts gegeben haben, dann schmeißen die mit Stein oder mit Vogelflitschen oder so, dann wurden die echt aggressiv. Und da konnte man echt so dieses Verhalten der unteren drei Bereiche, der Hungergeister, der Höllenwesen und der Tiere, konnte man da richtig merken. Ne? Also es hat nicht nur, aber es hat eben auch was mit den verschiedenen Welten zu tun, in denen wir groß geworden sind. Was für Chancen haben wir? Was für Chancen haben wir, in dieser Welt zu sein? Und glaubt mir, alle, die wir hier sitzen, wir sind in der oberen Hälfte. Abgesehen davon sind es nicht nur Lebensstile, sondern es sind auch Befindlichkeiten und Eigenarten, die wir alle kennen. Die wir alle kennen. Fangen wir mal ganz unten an. Fangen wir mal an in der Speiche, die so von der 5 Uhr bis zur 7 Uhr Position geht. Das sind die 32 Höllen. Es gibt 32 Höllen. Es gibt 16 kalte und 16 heiße Höllen. Und in diesen Höllen ist es ganz fürchterlich. Da haben die sehr plastische Bilder, ja, wo du ewig gegart wirst und kurz bevor du stirbst, zieht man dich aus dem siedenden Öl, kannst du dich 2 Tage erholen, dann geht es wieder los ins siedende Öl, dann kannst du dich wieder ein bisschen erholen, dann stopfen sie dich zur Abwechslung mal in eine kalte Hölle, dann kommst du ins Eis, damit du weiterlebst, dann kannst du nachher wieder ins siedende Öl. Es gibt so Beziehungshöllen, wo das Objekt deiner Begierde in einem Baum sitzt, also auch wie der Gier, ich will unbedingt diesen Mann, diese Frau haben, ich begehre dich, ich begehre dich leidenschaftlich und du setzt alles dran. Und wer mal richtige Beziehungsdramen auch, also manchmal hat man ja auch sehr dramatische Beziehungen, wer das kennt, der weiß, wovon ich rede. Und dann wird dieser Baum, der hat keine Blätter, sondern Rasierklingen. Und dann versuchst du, diesen Baum hochzukommen und alle Blätter wenden sich gegen dich. Und das Objekt deiner Begierde, wenn du hochkommst, fliegt davon, aber du musst leider an dem Baum wieder durch die Rasierklingen runter. Also es sind grauenvolle Bilder. Ja? Und ich kenne Situationen in meinem Leben und ich kenne auch Situationen von Freundinnen und Bekannten, wo das Leben einfach echt dramatisch spielt und wo es so weh tut, als wärst du in einem solchen Baum. Diese Höllen kennen wir, diese Höllenzustände kennen wir, wenn wir in ganz starken Emotionen sind. Diese Höllenzustände kennen wir, wenn wir ganz frisch eine Krebsdiagnose gekriegt haben. Wenn wir ganz frisch den Arbeitsplatz verloren haben, nach 30 Jahren Ehen. Also hier, Petra Buch, erinnerst du dich? Yogaschülerin von mir, Mutter von 4 Kindern. Der Mann war 42, ist beim Motorradunfall Adenau, Nürburgring, tödlich verunglückt. Ja? Ich habe gedacht, wir kriegen die überhaupt nicht mehr zurück ins Leben. Die hat 4 Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Das war eine ganz enge Liebesbeziehung. Ne? Das war eine ganz enge Liebesbeziehung und die Kinder, also Gott sei Dank waren die Kinder jetzt nicht mehr ganz so klein, das war dann noch, das war schon okay, die Kinder waren so aus dem Gröbsten raus, so in der Pubertät oder so, aber ich habe gedacht, die Frau, die stirbt mir unter den Händen weg, als die hier ankam, die hat 4 Jahre gebraucht, ja, das sind höllische Zustände, die kam einfach, die kam völlig apathisch, die ist diszipliniert genug, die kam völlig apathisch in den Yoga-Unterricht, die hat einfach völlig apathisch, die war blass wie eine Leiche, die hat einfach ihr Leben abgelebt. Die hat nichts mehr mitgekriegt. Ja? Das war grauenvoll. Das war grauenvoll. Ich selbst bin mal Zeugin von einem grauenvollen Autounfall geworden. Mein Auto war das erste hinter 2 LKWs und diese beiden LKWs sind durch ein Polo mit 6 Jugendlichen durchgebrettert. Und ich stolperte raus und sah dann überall diese... Ihr wollt gar nicht sehen, was ich gesehen habe. Ja? November, nachts, Aachener Autobahn. Weißt du? Grauenvoll. Dann bist du in der Hölle. Dann bist du in der Hölle. Ja? Und von daher kennen wir das alle. Wir haben alle solche Momente.
Das heißt, das sind alles eher Zustände und haben jetzt nicht eher was mit materiellen Sachen zu tun, wie dass wir jetzt hier aufgewachsen sind und damit automatisch in der oberen Hälfte werden.
Komm, das geht immer auf mehreren Ebenen. Ne? Also in Form der Zustände, auch sehr reiche Leute können sehr unglücklich sein. Und sie leiden deshalb nicht weniger als die Armen. Verstehst du?
Das ist nicht so, wie du eben gesagt hast, unten, das ist die dritte Welt. Und
genau,
deswegen. Ich glaube, das meinst du.
Das meintest du, ja, genau. Nein. Es ist auf der einen Seite, das wird gleich ein bisschen deutlicher bei den Hungergeistern und den, ne? Wir haben einfach oben in der oberen Welt, dann können uns so höllische Zustände passieren, aber wir haben möglicherweise nochmal andere Mittel zur Verfügung. Heutzutage werden bei solchen Unfällen sind sofort die Traumatherapeuten vor Ort. Mhm. Ja, wenn irgendwie ein Intercity entgleist und du hast da irgendwie 130 Tote oder die fahren ineinander, dann kommt zuerst die Feuerwehr, der Sanität, der Rettungsdienst und dann kommen sofort die Traumatherapeuten. Ja, oder bei einem Zugfahrer, du hast einen Selbstmord, Peng, wo geht der hin? Sofort Traumata. Also das ist dann wieder die Oberwelt, dass wir dann auch wieder die Mittel haben, ja, um Hilfe zu bringen. Zum Beispiel. Ja? Wenn du das nicht hast, du kannst auch in so einem Trauma hängen bleiben. Gut, dann Pech gehabt. Ne? Das, und von daher stimmt das schon auch wieder mit der oberen Welt, dass sie einfach mehr Möglichkeiten hat. Wir haben so viele Möglichkeiten hier.
Ja, die Wahl macht es auch manchmal schwierig, dass man dadurch dann halt eben Burnout bekommt.
Zum Beispiel. Also das ist dann der Preis.
Also ich würde das jetzt nicht festlegen.
Das sind schwimmende Grenzen. Und ich meine, es gibt auch in Indien und in Nepal gibt es einfach sehr, sehr himmlische Zustände. Also Kathmandu lebt von traumhaft schönen Oasen. Sie haben einfach auch Himmel einer ganz anderen Art, die uns hier fehlen. Sie haben Qualitäten, die uns hier fehlen. Und du hast natürlich auch einen unendlichen Reichtum. Ich meine, gerade Indien war ja das Land zum Beispiel, wo es einen dramatischen Reichtum und eine dramatische Armut unmittelbar nebeneinander gibt. Bis heute. Fahr doch mal irgendwie durch Bombay. Das ist irgendwie, da kommen wir überhaupt nicht mit zurecht. Das ändert sich jetzt, wo da so ein Mittelstand entsteht. Aber noch vor 15 Jahren, das ist irgendwie, das kriegen wir nicht hier verstoffwechselt mit unserem deutschen Mittelstandsdenken, was da an was da die Welten aufeinander prallen.
Weißt du noch da die Anne-Marie Petersen, ne? Anne-Marie, die aus Indien wiederkam, die verschleppt
war? Die kam aus Indien, ja, die war völlig traumatisiert.
Die war völlig fertig.
Die war völlig traumatisiert.
Weil, wenn nach... das können wir gar nicht verstopfen.
Ja, ja. Ja,
ja,
ja.
Da war ja schon ein paar Wochen her.
Also wenn du Indien mit dem falschen Anbieter buchst und wenn du keine Ahnung hast und irgendjemanden vertraust und den falschen Busfahrer hast, kann Indien traumatisch sein. Also und zwar ziemlich schnell.
Also sowas habe ich noch nie erlebt, nach so einer Reise mit Indien.
Nee, ziemlich schnell. Also ne, wenn, dann bitte bei uns, da seid ihr sicher. Neue Wege. Weil sonst ist echt, weil Indien kann auch, gerade Indien kann auch gut in die Hose gehen. Ne?
Das ist auch viel.
Ja.
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 Das,
da, ja, da klafft das sehr auseinander. Ne? Bei Indien klafft das sehr auseinander. Nehmt es doch einfach mal so zur Kenntnis. So. Als solches.
Ja. Wenn ich was sagen darf, das Bild ist ja ein vermutlich altes Bild.
Ja.
Einige hundert Jahre alt.
Ja.
Da hat man in diesen Kategorien, in denen wir jetzt denken, ja noch gar nicht gedacht. Und das Erstaunliche wird sein, dass sich diese Kategorien, die in diesem Bild zu sehen sind, auch auf unsere Verhältnisse übertragen lassen oder nicht übertragen lassen, dass die auch für unsere Verhältnisse gelten. Also auch für diese spätere Entwicklung in Industrieländer und Dritte Weltländer. Wenn man dann das beguckt unter diesem Aspekt, dann stellt man fest, ja, für bestimmte Dinge passt das auch.
Ne? Eben.
Gehen wir denn auf die einzelnen Dinger da noch ein?
Das ist einfach auch die Entwicklung von menschlichen Systemen. Also als die Götter dann so lange Sahne geschleckt haben, bis sie selber nicht mehr lichthaft waren, sodass Sonne und Mond entstehen mussten, und bis sie grob und gierig wurden, entstand natürlich mit der Gier der Neid, die Konkurrenz, der Hass, die Abwehr und damit die Notwendigkeit, Ordnung zu halten, Regeln aufzustellen, damit das Leben funktioniert, und damit entstanden menschliche Gesellschaften. Und das ist Samsara. Das ist Samsara. Man kann sagen, bei den Höllen, bei den kalten Höllen, als Zustand übertragen auf den Zustand, sind die kalten Höllen diese Zustände von Eingefrorensein. Ja? Und in der Weiterführung sind das Zustände von starker Depression. Wenn du nichts mehr rauslässt, wenn du nichts mehr reinnehmen kannst, wenn du allen Unmut und alle Bestürzung einfach nur und den ganzen Schock, weil halt eben der Traumatherapeut nicht direkt gekommen ist, wenn du das einfach nicht verstoffwechselst, wenn du das einfach in dich reinfrisst und dann gestört wirst und nicht mehr in der Lage bist, richtig in Kontakt zu sein. Das sind die kalten Höllen. Die führen dann zu Isolation, die führen zu Abgetrenntheit, die führen zu Einsamkeit und dazu, dass du nichts mehr fühlst. Angstzustände. Und die heißen Höllen...
Das sind die, die da in den...
Ja, genau, das sind die kalten Höllen. Und die heißen Höllen, da wo man gebraten wird, das sind dann eher die Höllen, wo man es ausagiert, ja? Wo du in den Kampf gehst. Dann hau ich dir eins aufs Maul, dann haust du mir eins aufs Maul und dann geht's aber, dann gib aber richtig Gummi, ja? Und dann geht's heiß her, ja? Wenn man sich aneinander reibt. Durch Reibung erzeugt Wärme. Ja, also diese heißen Höllen sind dann eher so diese cholerischen, ausagierenden ja, Kriege. Kalter, wir sprechen ja auch vom Kalten Krieg, oder? Ne, das ist so dieser latente, dieser eingefrorene, oder halt eben echt auch so von diesem, wenn es dann eben zum Kampf kommt, ist es kein Kalter Krieg mehr. Kalter Krieg ist der, wo es nicht zum Kampf kommt, sondern Stellung wahren, abschotten, aufrüsten, dicke Mauern bauen, ja, Gazastreifen. Dann ist es mal wieder kalter Krieg und dann wird es wieder, im Moment ist es gerade wieder heißer Krieg. Ja, jetzt ist es gerade wieder richtig, aber Hölle ist es allemal. Hölle ist es allemal. Setzt euch mal eine Stunde an den Gazastreifen da an die Grenze und dann lernt ihr die Höllen sehr gut kennen. Es ist nicht, also gerade heute, macht es mal heute, es ist nicht lustig, was da seit 5000 Jahren passiert. Ne? Das ist so eine Beschreibung
Mhm. Die sitzen in der Mitte und sitzen aber hier im Topf, wie in den alten.
Die werden gerade gekocht. Die werden gekocht, zerschnitten, zerstückelt. Ja, die haben starke Bilder. Ich meine, das geht ja hier noch. Die können noch ganz anders. Und du hast in allen sechs Bereichen hast du auch eine Gottheit. Und das ist eine Gottheit, das ist die Gottheit aus den Mandala-Belehrungen. Das ist die Gottheit, die das Gegengift, das Gegenmittel hat. Also für die Höllen zum Beispiel als Gegenmittel die himmlischen Zustände, die dann da oben sind. Der Blaue, genau. Vairochana, der zornige Vairochana. Also die Höllen hier in diesem Kontext sind erstmal so auch, sind einfach Schock, Trauma und sehr, sehr starke Emotionen. Und damit einher, wir hatten das heute Morgen kurz, das finde ich immer wieder spannend, das macht es dann noch ein bisschen höllischer, dass man, während man da drin ist, hat man das Gefühl, es hört nie wieder auf. Das finde ich bei den, ich meine, auch wenn ich verliebt bin, habe ich das Gefühl, es hört nie wieder auf, obwohl ich das weiß, ja. Aber bei den höllischen Zuständen finde ich das noch stärker, dieses Gefühl von, das bleibt jetzt so. Und das macht es natürlich nochmal umso höllischer. Ne, das gibt denen dann nochmal, ne, gibt nochmal irgendwie 20 Grad minus in den Eisschrank. Das macht es dann richtig, richtig schattig. Dann haben wir auf der zwischen 3 und 5 Uhr Stellung. Da seht ihr die Nackten. Und hier nicht so richtig erkennbar. Das sind die Hungergeister, die Pretas. Das sind die Pretas. Das sind die hungrigen Geister. Und oft werden sie beschrieben, sie haben einen ganz dünnen Hals, in dem ist dann auch noch ein Knoten. Und dann haben sie einen dicken, aufgeblähten Bauch. Kennst du sie aus deinen Praktiken? Die Pretas leben gerne auf den Friedhöfen. In den tibetischen Traditionen, wenn man eine größere Zeremonie macht, geht immer, wenn man eine Zokpuja macht, wo dann Essen geopfert wird, und das wird dann auch selber gegessen, geht immer ein Teller an die Hungergeister raus. Ja. Ist immer, die Hungergeister müssen immer genährt werden. Ich mache das selbst bei mir zu Hause manchmal auf der Dachterrasse, dass ich einfach ein Speiseopfer für die Hungergeister mache, dass die Essen kriegen. Und zwar Rauch, Räucherstäbchen, das können die am besten aufnehmen. Also alles andere kommt nämlich durch diesen dünnen Hals nicht durch. Das ist nämlich das Blöde bei diesen Pretas. Ja? Also es ist so doof, ein Hungergeist zu sein. Das ist nämlich, du hast totalen Kohldampf, ja? Und dann hast du dieses wunderbare Essen vor dir, und du kannst es nicht zu dir nehmen, weil dein Hals ist verknotet und so dünn, das kommt da nicht durch. Ja? Und wenn dann doch mal irgendwie ein Krümelchen sich da durchquetscht, dann nährt dich das nicht, sondern dann verbrennt das einfach in deinem Bauch und macht eine unangenehme Hitze und quillt den Bauch auf. Also Preta sein ist richtig doof. Ja, richtig doof.
Der Linke hier, der hat so ein Feuer vor dem Mund.
Ja, genau. Das ist da. Da kommt da wieder so ein Wölkchen von dem Bröckchen, was er nicht verdauen könnte.
Wofür stehen die denn?
Die Pretas stehen dafür, dass wir für eine sehr starke Gier nach einer sehr kurzfristigen Befriedigung. Alle Raucher haben einen starken Preta-Anteil. Ich finde, Rauchen ist einfach das perfekte Preta-Beispiel. Ja? Jeder, der raucht oder mal geraucht hat, kennt den Jeeper von, dann hast du mal einen halben Tag nicht geraucht. Das wird, ja, man kennt das, dass du nachts aufstehst und zur Tanke läufst. Ja? Und dann rauchst du eine und es gibt dir, ehrlich gesagt, wirklich nichts. Dann hast du 5 Minuten Befriedigung und das war's. Pretas stehen auch für diese, was wir eigentlich die ganze Zeit schon haben, so dieses angenehme haben wollen, aber wir suchen nicht nach dem, was uns wirklich Befriedigung schafft oder was uns wirklich gut nährt. Preta-Zustände sind Zustände von einer starken Gier. Ihr kennt auch alle, wir hatten das auch heute Morgen schon, ihr kennt auch alle so ein, du hast so einen Fummel, du siehst irgendwie eine rote Lederjacke, die ist runtergesetzt in irgendeinem Schaufenster und du hast so einen Fimmel, du willst unbedingt diese rote Lederjacke haben, ja? Und es gibt dann ja auch so Momente, so eine rote Lederjacke, die kann sich ja wirklich total aufblasen. Kennt ihr das? Dann habt ihr manchmal so auf eurer To-Do-Liste, also auf der inneren To-Do-Liste, dann wachst du morgens auf und dann denkst du, das muss unbedingt heute sein. Ja, Sonderangebot, die muss ich haben. Und dann strickst du irgendwie deinen Tag um und fährst zu den Laden und kaufst diese Lederjacke. Ja, das ist Hungergeist. Ja. Und dann hängt die bei dir im Schrank und dann, wie Claudia heute Morgen so schön sagte, das befriedigt dich aber 3 Tage. Und dann hängt die bei den, dann hängt die bei den 3 anderen Lederjacken, bei der grünen, der weißen und der blauen. Und dann hast du jetzt auch eine rote, nice to have. Aber diese Befriedigung steht nicht in Proportion zu der Gier. Und diese Befriedigung steht auch nicht in Proportion, sie steht nicht in Proportion zu der Gier. Punkt. Und Pretas sind einfach diese starken Zustände von Gier, von Habenwollen, nach Dingen, nach Substanzen und Sachen, die uns nicht wirklich befriedigen. Pretas haben auch was zu tun mit nicht loslassen können. Ne? Gute Freundin von mir ist Messi. Und dann ist die auch Journalistin, beziehungsweise, also beide. Nicht sehr erfolgreich, aber macht ja nichts. Die hat meterweise Ausgaben vom Spiegel. Von 1986 bis heute. Da könnte man ja mal einen Artikel wieder gebrauchen. Das ist grauenvoll. Dann hat die einen Klamottenfimmel, das ist sehr Preta, das ist very Preta. Dann hat die einfach einen Klamottenfimmel, dann meint die könnte das alles irgendwie nochmal secondhand, aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig. Und dann türmen sich bei der im Schlafzimmer einfach bergeweise Zeug. Sie selber hat Größe 44, 46. Und dann kauft die aber Sachen, die sie dann irgendwann nochmal wieder secondhand verkaufen will. Die kauft sie auch secondhand. Und dann türmt sich einfach Klamotten, wo einfach nur die Motten reingehen, die sie nie braucht, die einen unheimlichen Aufwand und Ballast ins Leben bringen, weil es nicht entsorgt wird, weil es nicht gelüftet wird, weil es nicht geflickt wird. Das wird dann nicht wirklich, man macht auch nichts damit. Es müllt einfach nur die Hütte zu. Es gibt Schnäppchenjäger. Sommerschlussverkauf, das wissen die im Sommerschlussverkauf, die arbeiten damit. Die haben dann einfach Made in China und dann kaufst du irgendwie 5 Unterhosen für 2 Euro. So in diesen Kramtischen, in diesen Wühltischen. Das ist Preta, ne? Dass das Zeug einfach scheiße sitzt und überhaupt keinen Spaß macht. Das ist was völlig anderes. Aber du musst es haben, weil es sind 2 Euro und es sind 5 Stück. Ja? Und das ist so diese Gier nach diesen ganz kurzfristigen Befriedigungen. One-Night-Stands haben oft, also alle Formen von Süchten haben diesen Preta-Charakter. Alle Formen von, ob das Sucht nach Sexualität ist oder Sucht nach Alkohol oder Sucht nach Nikotin oder alles, was mit Sucht zu tun hat, geht auf dieses Preta, geht auf diesen Hungergeist zurück. Ja, weil das ist einfach...
Wodurch entstehen? Sind die einfach da? Oder wie wird man die wieder los?
Also die kann ich in der Tat nicht beantworten. Self-arising, so ist einfach, das ist einfach, das Ganze, was wir hier machen, ist eine Beschreibung von Samsara. Und Buddha Amitabha gehört zu den Hungergeistern. Amida Buddha. Loswirst du sie in der Tat durch Achtsamkeitsmeditation, weil das einfach diese Zustände bewusst macht und verfeinert. Ja? Weil wenn wir gut genährt werden durch das, was uns wirklich erfüllt und durch das, was uns wirklich befriedigt, lassen auch diese kurzfristigen Geschichten nach. Sie werden weniger. Das ist einfach so.
Das ist ja, dass man auch eben so ein Bewusstsein dafür hat, also zum Beispiel so ganz viele materielle Güter zu haben. Und ganz viel, auch jeder sagt ja dann hier, oh, toll, super. Ne? Also wunderbar, so dieses Puristische und dieses Leer, das ist so klar. Und das macht einen ja viel freier als, ne? Das ist, den man sammelt. Und, aber man muss ja dieses Bewusstsein erstmal dann dafür haben, dass das ja nicht ist.
Eben. Eben. Und dann merkt ihr mal wieder, es hat eben doch auch was mit Reichtum zu tun.
Ich finde, das ist aber die eine Sache, man kann sich darüber sehr bewusst sein, was man tut, und man kann trotzdem immer gleich agieren. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied, sich dessen bewusst zu sein und dann auch tatsächlich anders zu handeln.
Oh ja.
Und das ist ein Punkt, der mich dann auch sehr interessiert.
Oh ja.
Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwo sind, sondern dass wir überall sind.
Ja. Wir kennen alle diese Zustände.
Ja.
Also das ist einfach auch eine... Ja, du, je nach Lebensphase, je nach Lebenssituation, ändert sich das immer wieder mal in den Prioritäten. Ne? Wir haben wohl mit der einen oder anderen Neigung mehr zu tun. Ist ein bisschen typenbedingt. Es ist auch umweltbedingt. Denkt daran, Leben geschieht nur in einer Umwelt. Leben passiert immer in einer Mitwelt, passiert immer in einem Feld, wo wir interagieren. Das heißt, es hat auch damit zu tun, in welcher Welt wir leben. Maßgeblich. Und dann können wir gucken, wie wir damit umgehen. Und das Nirvanisieren hat etwas mit einer Verfeinerung zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir, während wir... Wenn wir samsarisieren, wenn wir sozusagen unseren Leben nach unseren Trieben und Bedürfnissen ableben, ohne sie zu reflektieren, haben wir beim Nirvanisieren immer mehr die Möglichkeit, frei zu entscheiden, muss ich auf diesen Reiz jetzt reagieren? Muss ich auf diese Frage eine Antwort geben oder auf diesen Antrag? Muss ich auf diesen inneren Impuls, muss ich dem jetzt wirklich Raum geben? Muss ich den jetzt kommunizieren? Oder muss ich den vielleicht nicht kommunizieren? Ach, ich lasse das mal. Und immer mehr selber zu agieren, selber zu gestalten, das Leben selbstbestimmt und immer angemessener. Also das Nirvanisieren ist sich bewusst, dass man Leben letztendlich nicht kontrollieren kann, ohne dabei in Angst zu geraten. Leben ist unvorhersagbar. Wir wissen es nicht. Letztendlich, wir glauben es zwar und wir hoffen es auch und wir versuchen es immer wieder sicherzustellen, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht.
Und in dem Zusammenhang, was du jetzt sagst, ich kann das in diesem Sinn zum zweiten Rat stehen, weil da steht ja genau,
Nee, es steht darin, was zu heilsamen und zu unheilsamen Geschichten führt.
Mhm. Aber das heißt ja so, man kontrolliert es ja wiederum doch, indem man diese Eigenschaften umsetzt.
Indem du dich bemühst, das zu tun.
Genau.
Dass die anderen trotzdem da sind, ist ja nochmal ein anderer Film. Ja? Nur weil ich seit 30 Jahren im Buddhismus unterwegs bin, heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht auch ein Hungergeist bin. Und das heißt ja nicht, ne? Und dass ich nicht auch in den Höllen unterwegs bin. Und ich bin echt eine Gierhippe, das könnt ihr mir glauben. Und cholerisch kann ich allem, ja? Also das hört ja nicht auf. Ja? Wir hören ja nicht auf, in Samsara zu sein. Und wir hören ja auch nicht auf, neurotisch zu sein. Wir hören ja auch nicht auf, ne? Diesen, das und jenes und unangemessen zu sein. Aber dennoch, es wird im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, es wird einfach immer feiner. Es wird durchdrungener, es wird angemessener. Nirvanisieren heißt, auf eine angemessene Weise mit mir und der Welt umgehen.
Bedeutet dann auch, diese Automatismen mehr abzulegen, weil man achtsamer wird?
Zum Beispiel. Achtsamkeit führt zuallererst dazu, dass du sie merkst. Und erst wenn du sie merkst, hast du die Möglichkeit, ein anderes Verhalten einzuüben. Und ein anderes Verhalten einüben, das musst du wirklich tun. You just have to do it. Und da kann man sich Hilfen holen und Techniken und Therapeuten oder Homöopathie oder was auch immer, aber das Verhalten musst du selber auch ins Leben bringen. Das hat was mit Energie zu tun, das hat was mit Absicht zu tun, das hat was mit der rechten Willensanstrengung zu tun, mit dem rechten Willen, den Fokus aufbauen, den Fokus wahren, diesen Qualitäten.
Das ist ja letztendlich das, was wir im Yoga und in der Meditation ja immer machen, die Achtsamkeit zu üben, die Wahrnehmung zu schulen, um aus diesem Automatismus des Reagierens rauszukommen.
Genau.
Weil ich meine, so wie wir hier leben und wenn wir ja ständig im Grunde konfrontiert oder man reizt ja unseren Hunger haben zu wollen ständig und wir reagieren automatisch darauf. Und je achtsamer natürlich wir dann damit umgehen und das auch wahrnehmen, dass das so ist, können wir uns daraus ziehen und uns nicht immer wieder einfangen zu lassen, doch wieder haben zu wollen.
Ne? Naja, und auch, genau, wir können wählen. Freiheit und Nirvana heißt, wählen zu können. Und wir haben aber auch, wir werden einfach erfüllter, weil wir mehr mit den Dingen genährt werden, die uns eben auch wirklich substanziell nähren. Ja? Wenn du einfach wirklich den Geist mit der stillen Meditation richtig nährst, wenn du den Körper auf eine gute Weise richtig trainierst, ob das jetzt mit einem Sport ist oder mit Yoga, und du spürst, wie geil sich eine gute Yogastunde anfühlt und wie tief du einfach in der Ruhe bist, wenn du mal 10 Tage lang still gesessen hast, dann haben sich diese ganzen Hungergeistergeschichten auch einfach für eine lange Zeit sehr ausgedünnt. Die verlaufen sich dann. Und je weniger wir von dem genährt werden, und wir haben alle eine Sehnsucht, das fand ich mit dem, auch von der Silvia, das hatte ja auch irgendwo her, und das kommt aus der Suchttherapie, irgendwie aus den, fragt mich nicht. Also die Kette geht so, dass hinter jedem Preta-Bedürfnis eigentlich immer das Bedürfnis nach Erwachen steht. Und du musst eigentlich immer eine Etage dahinter fragen. Sagen wir so, ich habe so einen blöden Hungergeist, ich esse jeden Abend um 10 eine Tafel Schokolade. Hüftgold, ne? Okay, wenn ich diesen Jipper auf die Schokolade habe und ich knacke diese Schokolade und ich esse diese Schokolade, wie geht es dir, wenn du diese Schokolade isst? Also wenn ich diese Schokolade esse, habe ich noch einen Moment ein schlechtes Gewissen, aber dann merke ich, dass die Sucht, diese Gier, diese Sucht, die ist erstmal gestillt und ich kann mich so ein bisschen entspannen. Okay, wenn du dich entspannen kannst, wie geht es dir dann? Also wenn ich mich entspannen kann, dann spüre ich mich auch wieder besser. Ich kann mich besser wahrnehmen. Okay, wenn ich mich besser wahrnehmen kann, wie geht es dir dann? Also wenn ich mich besser wahrnehmen kann, dann kriege ich auch angemessener mit, was ich eigentlich brauche und kann da besser für mich sorgen. Okay, wenn du besser für dich sorgen kannst, wie geht es dir dann? Okay, wenn ich besser für mich sorgen kann, dann bin ich auch besser genährt. Gut, wie geht es dir, wenn du besser genährt bist? Wenn ich besser genährt bin und gut für mich sorge, dann habe ich auch genügend Energie, mich wieder für andere zu interessieren und zu öffnen und neugierig zu sein. Und wie geht es dir dann? Ja, dann spüre ich die Verbundenheit und spüre, wie wir verwoben und vernetzt sind. Und wann immer du so auf diese Weise weiterfragst, hinter der Sucht Schokolade zu essen oder eine Zigarette zu rauchen oder, du kommst immer in solche Zustände, mit denen ein erwachtes Leben oder auch ein erwachter Zustand beschrieben wird. Das kommt aus irgendeiner Suchttherapie. Das ist jetzt, ja, das kommt aus irgendeiner Suchttherapie. Hat Silvia mal aufgefischt. Ist doch spannend. Und das ist, da ist dann diese Gottheit für, die einfach, wir haben einen Hunger danach, im Gefühl zu sein, dass wir eins sind mit uns, dass wir ein warmes und lebendiges Herz haben, dass wir in Verbundenheit stehen und dass wir ein Gefühl von Fülle haben. Eigentlich sind wir Wesen, die voll sein möchten von Leben und von Liebe und von Freundlichkeit, dass wir überschäumen können, um die Welt zu umarmen. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen die Welt umarmen. Das passiert aus Zuständen der Fülle. Und dann versuchen wir es mit der Schokolade und mit der Kippe. Ein bisschen blöd. Wir wissen genau, dass es nicht klappt, aber wir versuchen es trotzdem. Aber immerhin wissen wir schon mal, dass es nicht klappt. Die Tiere haben auch irgendwie doofe Karten. Die Tiere auf der 7 Uhr bis 9 Uhr Position. Also das sind ja jetzt so die Wesen, die es halt eben auch im wirklichen Leben gibt. Und Tiere haben einfach schlechte Karten, weil sie halt, wenn sie domestiziert sind, sie sind einfach auch immer abhängig von anderen. Ich meine, ich spreche jetzt nicht gerade hier von unseren deutschen Düsseldorfer Hunden, ja. Guck doch einfach nur mal auf die Hunde in Griechenland, in den südeuropäischen Ländern, die mittlerweile alle in Deutschland sind, weil die südeuropäischen Länder leergefegt sind von diesen Hunden. Ja, ist doch so. Ich meine, wer von euch hat noch einen Rassehund? Wir haben doch alle nur diese spanisch-rumänischen Mischlinge, die irgendwie aus den Rettungsaktionen in den Tierheimen. Ist das so? Ich habe ja auch so einen. Tolle Hunde. Das sind ja richtig super Hunde, ne? Sehr echt klasse Hunde. Aber habt ihr mal gesehen, wie die Mallorcaner auf Mallorca oder die Spanier mit diesen Tieren umgehen? Willst du es nicht wissen? Das heißt, Tiere in diesem Bild, also im wirklichen Leben, sind einfach oft sehr, sehr abhängig, auch von diesem einfachen Fressen und gefressen werden. Und im psychologischen Bild, in den Eigenschaften ist das Tier, also das Tier hat auch was mit einer Unbildung oder auch die Tiere, ein Tierzustand ist ein sehr enger Scheuklappenzustand. Ein Tierzustand kann sich nicht vorstellen, dass es da rechts und links noch was gibt. Ein Tierzustand kann nicht wirklich, der ist nicht wirklich angemessen. Der kriegt sich nicht mit und die anderen nicht. Ja? So, wenn ihr mal irgendwie mit einer Clique in einer Kneipe wart und dann gibt es einen, der laut dumme Witze poltert. Ja? Und ihr merkt irgendwie, alle 10 anderen Leute sitzen irgendwie peinlich berührt über ihrem Bier und drehen die Augen an die Decke. Aber der kriegt das überhaupt nicht mit. Der kriegt das nicht mit, dass der unangemessen ist. Kennt ihr so Situationen? Von, wahrscheinlich nur von anderen, nicht von uns selbst. Also von mir kenne ich das überhaupt nicht. Ich kenne es nur von anderen. Ne? Das ist so, es gibt, Gott sei Dank, toi, 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 mir ist das selten passiert, aber manchmal, also ich weiß, dass meine Kollegin letztes Jahr musste irgendwie auf einer Kailash-Gruppe hatte die echt Probleme, dann hatte die, doch ansatzweise hatte ich das auch mal dabei, den habe ich aber, die habe ich irgendwie beigebogen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Es gibt dann so Leute, die auf so einer anspruchsvollen Tour einfach nur meckern. Also ich glaube, bei anderen Anbietern als neue Wege findet man das häufiger, also wenn man irgendwie so eine Aldi-Reise bucht oder so, dann kann es sein, dass es, aber ich habe das öfters gehört, dass es wirklich, dass Leute echt auf Reisen gehen und mit einem Notizbuch sich alles aufschreiben, was nicht funktioniert. Ernsthaft. Echt, ich habe das auch gefragt. Ernsthaft. Ja?
Und
jeden Mangel fotografieren und so. Ich meine, ich hatte auch schon so Kaliber, aber das, meine Touren sind doch sehr komplex. Und Leute, die hier unsere Touren buchen, die sind echt nochmal ein anderes Anliegen. Sonst bucht man die Touren, die ich leite, nicht. Sonst bucht man nämlich Lidl-Touren. Und da ist es dann nochmal ein bisschen ausgeprägter. Das ist eine Tiermentalität. Also dieser Zug, so eine Qualität, einfach du begibst dich auf die Reise mit dem festen Vorsatz, jeden Mangel federführend zu dokumentieren. Das ist grauenvoll. Die Chinesen können das, glaube ich, auch gut.
Die Chinesen haben
glaube ich. Bestimmt.
Die sagen aber gar nicht, was sie denken.
Mhm. Aber sie schreiben es auf. Sie schreiben es auf. So ein Tierzustand ist auch, ich sag mal, wenn so ein Postbeamter, so ein einfacher Postbeamter auf dem Dorf.
Das ist nicht unbedingt schlecht, weißt du?
Nee, nee, wir machen keine Bewegung, wir beschreiben das einfach nur. Und dann wird dieser Postbetrieb einfach von diesem feuchten Kissen Briefmarkenkleben ersetzt durch diese selbstklebenden Briefmarken, wo man dann so ratsch, ratsch macht. Ja? Und dann kriegt dieser gute, arme Postbeamte, der kriegt echt einen Anfall, weil der kommt mit dieser Neuerung nicht klar. Der will einfach dieses Feuchtkissen weiter, weil er auch gut verstehen kann. Der will einfach dieses feuchte Kissen weiter, weil seit 30 Jahren, ja, macht er das so im Handbetrieb und irgendwie, ne, das hat es schon immer so gegeben und das machen wir jetzt weiter. Also drüben in der DDR war das früher auch sehr häufig, diese Mentalität von, das war immer schon so. Also die hatten große Schwierigkeiten, diesen Westen zu adaptieren über viele Jahre, ja, in ihrer Mentalität, diese Mentalität umzustellen, auch umzudenken, Verhalten umzudenken, neue Möglichkeiten mit einzubeziehen. Das, also diese Qualität, das ist ein bisschen Tier. Ja, das ist so dieses, das soll alles so bleiben, wie es ist, ne? Und ich habe nur meinen eigenen Tellerrand und der reicht.
Was brauchen wir ja auch?
Ja.
Ja.
Eben. Ja, genau.
Also das auf die Außenpolitik.
Das ist was ganz anderes. Ne? Also das hat man. Das, nimm es als Symbol.
Ja.
Nimm es als Symbol. Ne? Nimm es jetzt nicht als Abgleich. Nimm es als Symbol. Und ich denke mal, die Straßenhunde und die Wasserbüffel in Indien. Die waren auch damals in ihrer Intelligenz noch nicht so erforscht, in ihrem kognitiven Verhalten und so, zu Buddhas Zeiten. Da wussten die auch noch nicht so viel darüber. Und auch heute ist es immer noch so, merke ich dann immer wieder in Asien, dass man sich nicht so viel um die Tiere kümmert. Man versucht gar nicht so sehr, sie zu erforschen. Hundeerziehung, das ist irgendwie... Das hat in Nepal noch keiner wirklich gehört. Doch jetzt kommen sie dazu. Seit 2 Jahren sind Schäferhunde modern. Also es gibt so eine Züchtung von kleinen Schäferhunden in Nepal, also eine kleinere Rasse von Schäferhunden. Seit 2, 3 Jahren gibt es die in Kathmandu. Jetzt fangen die auch an, mit diesen Hunden Gassi zu gehen. Und zwar immer mit einem Prügelstock, weil du musst dann ja auch immer durch diese Straßenköter, durch diese Rudel durch. Ja? Also du hast da einfach nur Rudel. Du hast einfach die Hundepopulation, ist ja eine ziemlich große. In Tibet, in Nepal, in Indien, also in allen 3 Ländern, ist eine große Population an Hunden und die leben einfach rudelbezogen auf den Straßen und das ist ihr Revier und dann versucht man mit einem Schäferhund mit einer Leine da durchzugehen. Weißt du, was da los ist, ey? Hallo. Gut, also das tun sie sich jetzt gerade an. Wie weit sie mit dem Hundeflüsterer schon zugange sind, das wage ich sehr zu wage ich sehr zu bezweifeln. Und was die Chinesen mit ihren Tieren machen, das wissen wir ja auch.
Wir sind ja auch nicht besser, ne? Zwar nicht mit unseren Kunden, wenn man mit dem Fleisch, was wir günstig bei Eier
kaufen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und wir können es so gut verstecken. Ganz genau. Es ist da unten einfach viel sichtbarer und das ist ja auch der Charme dieser Länder, dass es so sichtbar ist. Aber in der Tat, mit jedem Rinderhack hast du einfach... Ne? Und die stehen in der Schlange und reden. Also, okay. Ich hoffe, ihr kennt diese Bilder, weil man muss sich auch schon mal gesehen haben.
Deswegen denke ich immer, kann man das auf die ganze Welt beziehen und nicht nur auf
einzelne Länder. Ja, nee, das ist richtig. Ja, das ist richtig, Claudia. Völlig richtig.
Ich glaube, es steht einfach... Also
ja, das ist so dieses Zusein. Das ist eigentlich dieser Zustand. Genau.
Handlungsmöglichkeiten, weil auch wenn ich meine genau. Liebe, ich weiß ganz genau, dass der psychisch wesentlich weniger Handlungsmöglichkeiten hat als ich.
Ja.
Ja, das ist dieses sehr konditionierte, sehr.
Genau, es ist einfach echt so, ich bin zu. Also, das haben wir auch manchmal. Ne? Wir haben einfach manchmal Tage, da sind wir einfach zu. Da kriegen wir andere nicht mit, wir kriegen uns nicht mit, wir sind einfach ne, vor oder nach der Regel oder mitten in den Wechseljahren oder wann auch immer, weiß ich nicht, aber. Immer wieder mal haben wir so Tage, wo wir zu sind, wo wir einfach dicht, nichts merken. Ja, gib doch hier, tack. Ne? Das hat was damit zu tun. Das ist so dieser Zustand, dieses echt nichts merken. So, ihr Süßen, soll ich euch für Folter spannen und hier eine Pause machen? Ja. Weil ich merke, meine Konzentration geht weg. Das sind jetzt fast 2 Stunden, die ich erzählt habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr noch so wahnsinnig viel mehr aufnehmen könnt. Was haltet ihr von ein paar Minuten Pause und dann nochmal zum Abschluss eine Dreier-Session sitzen? Ja. Dreimal sitzen. Also jetzt noch ein paar Minuten Pause. Ja. Ne? Bisschen was trinken, Pipi machen, Nüsschen essen.
Machen wir was länger heute, oder?
Ja, wir machen was länger. Ist das okay? Muss jemand pünktlich um 6 weg, weil wir haben 5:10? Also ich würde jetzt einfach gerne eine Viertelstunde Pause machen und dann eine Dreier-Session sitzen. Das heißt, es geht dann irgendwie so 6:30 oder so. Ist das okay?
Ja.
Ach, tschau.